herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erbrecht auf den Punkt, dem Podcast rund um das deutsche Erbrecht. Willkommen zurück aus unserer Sommerpause und freuen uns, Sie wieder begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Florentin Staudacher. Bei mir ist heute mein Kollege Dr. Anton Steiner. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Sehr, sehr gerne.
Heute sprechen wir über ein Thema, das derzeit auch in der Politik wieder ausgiebig diskutiert wird, nämlich die Erbschaftssteuer in Deutschland. Lassen Sie uns jetzt aber mal nicht über die politische Frage des Reformbedarfs, sondern über die aktuellen Regelungen des deutschen Erbschaftssteuerrechts reden. Herr Steiner, was genau ist die Erbschaftssteuer und wann ist die überhaupt fällig? Wann muss jemand eine Erbschaftssteuer zahlen?
Vollständig sprechen wir von Erbschafts- und Schenkungssteuer, denn der Gesetzgeber hat geregelt, dass immer dann, wenn jemand unentgeltlich bereichert wird, Steuer anfällt. Allerdings gibt es Freibeträge, über die wir sicher noch sprechen werden.
Genau, da können wir gerne direkt mal einsteigen, nämlich mit der Frage, wann Erbschaftssteuer zu zahlen ist. Muss man immer Erbschaftssteuer zahlen? Wann fällt keine an? Wie viel darf man also erben oder geschenkt bekommen, ohne Steuern zu zahlen?
Die wichtigsten Freibeträge sind innerhalb der Familie recht beachtlich. Zwischen Ehegatten 500.000 Euro, im Verhältnis zwischen einem Elternteil und seinem jeweiligen Kind 400.000 Euro, im Verhältnis zwischen Großeltern und ihren Enkeln jeweils 200.000 Euro. Und das Wichtige, das kann alle 10 Jahre ausgenutzt werden. Diese 10-Jahresfrist hat auch eine gewisse Willkür, muss man allerdings zugeben. Wenn ich heute meinem Enkelkind 200.000 Euro schenke und ihm dann nach 8 Jahren, sagen wir mal, weitere 200.000 Euro vererbe, dann werden beide Erwerbe, weil sie innerhalb einer 10-Jahresfrist liegen, zusammengezählt. Und einmal kommt nur der Freibetrag weg. Im Beispiel muss also dann das Enkelkind auf 200.000 Euro 11% Steuern zahlen, sprich 22.000 Euro. Umgekehrt wird allerdings auch ein Schuh draus. Wer frühzeitig Freibeträge in der Familie ausnützt durch Übertragungen, der kann die Freibeträge optimal ausnutzen, wenn er diesen 10-Jahres-Zeitraum einhält.
Sie haben gerade schon angesprochen, 11% jetzt bei den Enkelkindern. Ist das pauschal? Kann man sagen, wie hoch ist der Steuersatz generell bei der Erbschaftssteuer?
Der Steuersatz fällt immer auf den Erwerb an, der den jeweiligen Freibetrag überschreitet. In der günstigsten Steuerklasse 1, das sind der Ehegatte, das sind Kinder und das sind Enkelkinder in der Regel, haben wir Steuersätze, die sind gestaffelt, je nach Höhe des Erwerbs, zwischen 7% und 30%. Vor den 30% müssen Sie allerdings keine Angst haben. Das greift in dieser günstigen Steuerklasse erst bei Erwerben von mehr als 26 Millionen Euro. Also für den Normalverbraucher ist das kein Steuersatz, der relevant ist. Aber für eine Substanzsteuer sind auch schon 11%, 15%, 19%, das sind so die häufigsten Steuersätze, die eingreifen in der Steuerklasse 1, auch schon ganz beachtlich, vor allem wenn es um Immobilien geht, von denen ich ja nicht einfach runterbeißen kann.
Genau. Wie ist es denn, Sie haben es gerade schon angesprochen, bei Enkeln und Kindern, bei Stiefkindern oder wenn jemand einfach keine eigenen Kinder hat, Nichten und Neffen, wie sind da die Freibeträge?
Ja, da hat der Gesetzgeber sehr stark differenziert. In der engen Familie, ich habe es schon kurz angesprochen, haben wir relativ hohe Freibeträge, wie gesagt, alle 10 Jahre ausnutzbar. Die wichtigsten, ein Kind 400.000 Euro, ein Enkelkind in der Regel 200.000 Euro. Aber ein Neffe zum Beispiel hat im Verhältnis zu seinem Onkel oder seiner Tante nur einen Freibetrag von 20.000 Euro. Und da geht's dann auch schon gleich, weil das eine schlechtere Steuerklasse ist, die Steuerklasse 2, mit 15% Steuern los, steigt bis zu 43% an. In den meisten Fällen sind so 20-25% Steuern. Die werden schon nicht so besonders gut vom Gesetzgeber behandelt.
Okay, und Stiefkinder werden aber genauso behandelt wie eigene leibliche Kinder?
Das ist etwas ganz Wichtiges zu wissen. Zivilrechtlich erbt ein Stiefkind nur, wenn ich es auch im Testament bedenke. Stiefkinder haben kein gesetzliches Erbrecht im Verhältnis zu ihrem Stiefvater oder der Stiefmutter. Aber wenn sie was erben, dann stehen sie einem leiblichen Kind steuerlich gleich, erhalten also den hohen Freibetrag von 400.000 Euro und sind auch, soweit der Freibetrag überschritten wird, in der günstigsten Steuerklasse 1.
Okay, vielen Dank schon mal. Dann stellt sich natürlich häufig für Erben die Frage, wie viel ist der Nachlass überhaupt wert? Wie ist das jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel eines Familienhauses überhaupt zu ermitteln? Was ist so ein Haus wert?
Das ist übrigens aus meiner Sicht ein ganz starkes Argument dafür, die Erbschaftssteuer abzuschaffen, so wie es beispielsweise in Österreich auch geschehen ist, weil wir so viele Bewertungsprobleme haben und so viel Aufwand bei der Bewertung und das für eine Steuer, die dem Gesetzgeber gar nicht so viel bringt. Wenn Sie es mit der Mineralölsteuer vergleichen, beispielsweise wird ein Vielfaches an Aufkommen im Vergleich zur Erbschaftssteuer, mit der viele ja wirklich getriezt werden. Deswegen diese Bewertungsprobleme. Natürlich, wenn Geld am Todestag vorhanden ist, wenn Aktien da sind, dann ist es einfach. Aber schon bei Betrieben wird schon ganz schwierig. Aber auch bei Immobilien, da wissen wir, selbst Gutachter kommen zu verschiedenen Werten. Gibt es einfach Bewertungsbandbreiten. Der Gesetzgeber hat versucht, und dieses Problem in den Griff zu bekommen, indem er vereinfachte Verfahren hat. Also zum Beispiel bei einer Eigentumswohnung in München wird gefragt, wie groß ist die, in welcher Gegend ist sie, wie alt ist sie. Mhm. Und dann gibt es von den Gutachterausschüssen Vergleichswerte, die dann angewandt werden, um dieses Bewertungsproblem in den Griff zu bekommen. Da haben wir übrigens leider Gottes häufig sogar zu hohe Werte. Und der Steuerbürger muss dann gegenhalten, wenn ich also von meiner Tante ein Reihen-Eckhaus beispielsweise in München geerbt habe, dann kommt nach den gängigen Verfahren, die am grünen Tisch einfach so angewandt werden vom Finanzbeamten, häufig sogar ein zu hoher Wert raus. Wenn zum Beispiel Investitionsrückstände bestehen, wenn die Ecke, in der das Reihen-Eckhaus steht, besonders lärmbelastet ist, dann muss ich als Steuerbürger gegenhalten, indem ich ein Gutachten vorlege, das den wahren Wert der Immobilie ermittelt. Das Gutachten muss dann das Finanzamt auch anerkennen, aber der große Pferdefuß, auf den Kosten des Gutachtens, und das sind schnell 2.000, 3.000, 4.000 Euro, bleib ich als Steuerbürger sitzen.
Okay, das ist schon mal ein guter Punkt. Dann nähern wir uns dem Ganzen doch mal anhand von einem Beispiel. Mhm. Nehmen wir eine nicht seltene Situation. Wir haben ein Ehepaar, das hat ein Kind und hat ein gemeinsames Vermögen. Sagen wir mal, sie haben ein Familienheim, ein gemeinsames Haus, das ist 1 Million wert und dann noch 200.000 Euro sonstiges Vermögen. Das sind insgesamt also 600.000 Euro pro Ehegatte, was ihnen gehört. Wenn die Ehegatten dann sagen, okay, wir regeln jetzt in unserem Testament, der länger Lebende von uns soll erstmal alles bekommen. Das heißt, der soll das Haus bekommen, die Haushälfte und das restliche Vermögen. Und dann im zweiten Erbfall soll alles an das Kind gehen. Das ist das klassische Berliner Testament. Haben wir häufig einfach vor dem Gedanken, dass sich die Ehegatten denken, der länger Lebende soll gut abgesichert sein. Wie ist es dann in diesem Fall mit der Erbschaftssteuer und können Sie sowas empfehlen?
Ihr Beispiel trifft den Nagel auf den Kopf. Es zeigt ganz deutlich, wie tückisch das Erbrecht in Kombination mit dem Erbschaftssteuerrecht ist. Zunächst nochmal, was ist das Berliner Testament? Das Berliner Testament ist eine klassische Form der Testamentsregelung zwischen Ehegatten. Wir setzen uns gegenseitig zu Alleinerben ein. Damit wird der erste Fall geregelt. Und dann zweitens, und beim Tod des zweiten von uns ist unser gemeinsamer Sohn Wulf Erbe von allem, was dann noch da ist. Das ist eine sehr beliebte Testamentsform, auch zu Recht, weil sie die beste Absicherung für den überlebenden Ehegatten bildet. Aber jetzt kommt der Pferdefuß. Der Steuergesetzgeber bestraft dieses Testament. Warum? Sobald wir die Freibeträge überschreiten, kommt es zu unnötig hoher Steuer. Und zwar deshalb, weil in Ihrem Beispiel zwei Ehegatten, ein Kind, hat das Kind einen Freibetrag sowohl im Verhältnis zu dem erstversterbenden Elternteil wie auch im Verhältnis zum zweitversterbenden Elternteil von jeweils 400.000 Euro. Insgesamt könnte unser Kind also von seinen Eltern 800.000 Euro steuerfrei erben. Wenn aber, wie in Ihrem Beispiel, das Kind beim ersten Erbfall ja gar nichts erbt, weil ja der überlebende Ehegatte bestmöglich versorgt werden soll, kann man diesen Freibetrag nicht aufsparen. Und im Ergebnis hat das Kind für den Übergang des Vermögens von der älteren Generation in die jüngere nur einen Freibetrag von 400.000 Euro. Weitere Probleme steuerlich kommen hinzu, das führe ich jetzt hier nicht so aus, damit wir uns da nicht verfransen. Aber auch hier gibt es Gott sei Dank Lösungen.
Was ist denn so eine Standardlösung, die man gerne anbietet oder die man überlegt?
Eine sehr beliebte Lösung bei dem Berliner Testament ist, wir lassen es im Grundkonzept beim Berliner Testament, ergänzen es aber, indem wir sagen, zum Beispiel die Haushälfte des Erstversterbenden bekommt das Kind schon beim ersten Erbfall durch Vermächtnis, damit da der Freibetrag ausgenutzt wird. Der überlebende Ehegatte wird aber abgesichert, insbesondere durch einen Nießbrauch an dieser Haushälfte, sodass er weiterhin das gesamte Haus nutzen, bewohnen kann. Das kann man noch weiter ausführen, kann zum Beispiel sogar sagen, er ist berechtigt, das Haus zu verkaufen etc. Man sieht, der Gesetzgeber zwingt durch das Erbschaftssteuerrecht den Bürger in etwas kompliziertere erbrechtliche Lösungen, als er sie sonst machen würde. Es gibt sogar das böse Wort, die Erbschaftssteuer sei eine dumme Steuer. Ich halte das für deutlich übertrieben. Aber es ist schon so, man muss sich kundig machen, damit man in der Familie nicht unnötig hoch Erbschaftssteuer zahlt.
Und was sind denn so Fehler, die Sie häufig in der Praxis sehen hinsichtlich der Erbschaftssteuer, wo man sagt, okay, das hätte einfach, wenn man da früher drüber nachgedacht hätte, besser gelöst werden können?
Zwei Grundkonstrukte sind erstens rechtzeitige Ausnutzung der Freibeträge, weil man, wie gesagt, sie alle 10 Jahre ausnutzen kann. Wenn ich also beispielsweise größeren Immobilienbesitz habe, dann bietet es sich an, schon wenn die Kinder vielleicht 25 Jahre alt sind, also im Erwachsenenalter, wo auch die Persönlichkeit ausgereift ist und man den Eindruck hat, das passt, dass man da schon Anteile an die Kinder überträgt in Höhe der Freibeträge. Man kann sich ja weiter absichern, man muss sich ja nicht total trennen, beispielsweise indem man sich einen Nießbrauch vorbehält. Ich sage immer, die Kuh geht schon an die jüngere Generation und die Milch behält sich der alte Bauer. Und genauso geht das bei einem Mietshaus. Ich übertrage einen Anteil an meine Kinder, um den Freibetrag auszunutzen. Ich behalte mir aber die Einkünfte aus diesem Anteil vor. Das ist ein Hauptkonstrukt, wenn man eben frühzeitig beginnt. Und das zweite Hauptkonstrukt ist eben, dass ich im Testament schaue, dass ich Freibeträge möglichst optimal ausnutze. Wir haben das vorhin gerade schon angesprochen bei der Optimierung des Berliner Testaments. Es gibt aber auch noch ein weiteres wichtiges Instrument. Wenn ich zum Beispiel 2 Kinder und 6 Enkelkinder habe, dann kann ich ja in meinem Testament auch sagen, okay, die Enkelkinder bekommen auch schon was. Die haben ja auch jeder einen Freibetrag von bis zu 200.000 Euro. Und auch da kann ich ganz flexible Lösungen beschreiten. Zum Beispiel beim Enkelkindvermächtnis höre ich häufig, ja, um Gottes Willen, wenn das Kind 200.000 Euro von mir erbt und es wird volljährig, dann geht es gleich, kauft sich einen Luxussportwagen oder so.
Das will man natürlich vermeiden.
Da kann man die Hand drauf halten, indem man zum Beispiel sagt, und Testamentsvollstrecker für das Enkelkind sind dessen Eltern, bis zum Beispiel das Enkelkind das 27. Lebensjahr vollendet hat. Theoretisch können sie auch das 99. Lebensjahr nehmen. Und solange kommt das Kind nicht an die Substanz ran. Oder wenn nicht genügend Barmittel vorhanden sind, kann man natürlich auch anordnen, dass ein solches Vermächtnis zugunsten der Enkelkinder in Sachwerten erfüllt wird, an denen sich wiederum die eigenen Kinder den Nießbrauch vorbehalten können. Also es gibt da wirklich eine Fülle von Möglichkeiten, um die maßgeschneiderte Lösung für jede Familie zu finden.
Okay, das klingt ja schon mal sehr sinnvoll. Was wäre jetzt für der wichtigste Tipp, den Sie sagen, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was sie sich heute überlegen können zu machen?
Zunächst sollte man eine Vermögensbilanz aufstellen, dass man sagt, okay, was haben wir eigentlich im Fall der Fälle, wenn mich morgen der berühmte Ziegelstein treffen würde und ich von dieser Welt muss? Was würde ich dann zu vererben haben? Was habe ich an weltlichen Gütern? Immobilien, Aktienvermögen, Betriebsbeteiligungen, was auch immer. So eine kleine Vermögensbilanz aufstellen, auch bei Ehegatten getrennt, weil jeder stirbt für sich allein juristisch. Und dann als zweites sich überlegen, das ist jetzt auch ganz wichtig, was möchte ich, was dann passiert? Und dann als drittes sich beraten lassen, immer dann, wenn das Familienvermögen, sagen wir mal grob, bei Ehegatten oberhalb von 1 Million Euro liegt, dann droht eine doch erhebliche Erbschaftssteuerlast. Und dann sollte man sich beraten lassen, um ein vernünftiges, steuergünstiges Testament zu errichten. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, um mit einem Berater zu überlegen, ob es Sinn ergibt, jetzt schon zu Lebzeiten Vermögen zu übertragen. Wie gesagt, vor allem, um die Freibeträge alle 10 Jahre auszunutzen.
Okay, vielen Dank. Es bleibt uns also noch Zeit für ein kurzes Fazit. Erblaussteuer betrifft viele, sterben tun wir alle. Und mit einer richtigen Planung lässt sich aber vieles richtig und fair lösen. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Über Anregungen und Themenwünsche freuen wir uns wie immer in den Kommentaren. Lieber Herr Steiner, vielen Dank, dass Sie da waren. Bis zum nächsten Mal.
Gerne, vielen Dank.